Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Sicherheit kennen Sie den Text, vielleicht jedenfalls. Eine feste Burg ist unser Gott. Gestern war ja Reformationstag, Reformationsgottesdienste enden meist mit diesem alten Kirchenlied, dessen Text ja von Luther stammt. Hier jetzt hören wir eine jazzige, instrumentale Bearbeitung von der Gruppe Continuum, so heißen die. Die haben ihrem Album den Namen Terra Mofino gegeben. Terra Mofino, ein Anagramm, enthält alle Buchstaben des Wortes Reformation. Damit herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute nicht so ganz. Unsere Reiseziele spielen alle im eigenen Land. So viel darf ich Ihnen jetzt schon verraten. Andrea Stopp ist am Mikrofon.
Dämmerung senkte sich von oben. Schon ist alle Nähe fern. Doch zuerst emporgehoben holden Lichts der Abendstern. Alles schwankt ins Ungewisse, Nebel schleichen in die Höh. Schwarz vertiefte Finsternisse, widerspiegelnd ruht der See. Nun im östlichen Bereiche ahn ich Mondenglanz und Glut. Schlanker Weiden Hagezweige scherzen auf der nächsten Flut. Durch bewegter Schattenspiele zittert Lunas Zauberschein. Und durchs Auge schleicht die Kühle sänftigend ins Herz hinein. Johann Wolfgang von Goethe.
Vollmond war gestern, Reformationstag, Halloween, heute Allerheiligen. Wir hören ein Lied zum alten keltischen Fest Samhain, das in der vergangenen Nacht gefeiert wurde. Ein Blick in die Anderswelt, später christianisiert, aber als Halloween, All Hallows Eve, also Vorabend von Allerheiligen, heute noch in der Welt.
Samhain, Samhain, let the ritual begin. We call upon our sacred ancestors to come in. So in, we call upon our kin. We call upon our dear departed loved ones to come in.
Lisa Thiel sang über Samhain, eines der vier großen irisch-keltischen Feste. Samhain wurde am Vorabend zum 1. November gefeiert und auch noch an diesem Tag. Früher markierte das den Beginn des keltischen Jahres. Wir unternehmen jetzt einen gemütlichen Architekturspaziergang. Was halten Sie davon? Ich fange an. Das Einfachste, und das ist jetzt ein Zitat, das Einfache ist nicht immer das Beste, aber das Beste ist immer einfach, hat Heinrich Tessenow gesagt zum 70. Todestag des Reformarchitekten Heinrich Tessenow. Genau heute unternehmen wir eine Spurensuche in Berlin. Heinrich Tessenow, Reformarchitekt und Hochschullehrer, vor allem bekannt durch das Festspielhaus und die Gartenstadt in Dresden-Hellerau. Der hat auch seine Spuren in Berlin hinterlassen. lassen. Und wir wollen uns jetzt die Bedeutung des Baumeisters mit seinen sozialen Ideen erklären lassen. Sein erstes Haus, das er in Berlin gebaut hat, steht in der Gartenstadt am Falkenberg, auch Tuschkastensiedlung genannt, die seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Für den Generalsekretär der Deutschen Gartenstadtgesellschaft Adolf Otto und dessen Familie entwarf eben Tessenow 1913 sowohl das Haus als auch die Möbel. Tessenow war schon bekannt durch seine Entwürfe in Dresden-Hellerau. Die Möbel stehen heute noch bei einer seiner Enkeltöchter im Corbusier-Haus. Corbusier war ein Schüler Tessenows und wurde von dessen Lehren nachhaltig geprägt. Gut, ich übergebe an meine Kollegin und wir reisen nach Berlin.
Ich bin verabredet am Stadtbad Mitte in der Gartenstraße mit Architekt Carsten Liesenberg von der Tessenow-Gesellschaft. In einem dicht bebauten Quartier zwischen Nordbahnhof und Rosenthaler Platz. Dieses Stadtbad wurde 1930 eingeweiht und galt als eines der modernsten Europas. Errichtet mit den Reformideen des neuen Bauens nach Hygiene, Licht und Luft für alle. Mit einer 50-Meter-Schwimmbahn und Sonnenterrasse auf dem Dach. Liegestühlen und Gymnastikplätzen. Heinrich Tessenow hatte hierfür die Innengestaltung übernommen. Die Gegend war proletarisch geprägt und in den Wohnungen auf den Hinterhöfen gab es keine Bäder. Über 4 Etagen standen hier Badewannen. Man konnte auch schwimmen lernen wie heute noch. Das Gebäude besteht aus 3 Flügeln.
Es ist also von der Gartenstraße aus, wenn man diese Fassade sieht, jetzt kein gewaltig gestaltetes Entree. Es ist Zentraleingang in einer sehr kleinteiligen Lochfassade mit sehr, sehr vielen kleinen Öffnungen. Und dann wird man hier reingeführt und einerseits dadurch, dass sich der Raum als solcher verjüngt, dieses kleine Foyer, als auch dadurch, dass eben hier insgesamt dann 7 Treppenstufen sind, wenn man die nächste Ebene erreicht, ist es natürlich eine Verkleinerung des Raumes. Trotzdem ist die Lichtführung und auch die Führung der Bewegung und bis hin zu dem bildkünstlerischen Anteil eigentlich mitten im Foyer. Es ist keine Situation, wo man sich beengt fühlt oder wo man in einen entsprechenden Trichter reinläuft. Und das ist eine Qualität, dass man das erreicht. Wir befinden uns mitten in einem dicht bebauten innenstädtischen Bereich der Stadt Berlin.
Von der Decke der Eingangshalle leuchten rekonstruierte Lampen aus Milchglas und Messing. An den Handläufen und Türblättern erkennt Carsten Liesenberg eindeutig die Handschrift Tessenows. Ob die Farbgebung der Wände und Türen noch originalgetreu gestaltet ist, vermag er nicht zu sagen. Aber es wirkt insgesamt sehr stimmig. Er verweist auch auf die Treppenführung im mittleren Teil des Gebäudes, wo sich die Umkleideräume, Saunen und Sporträume befinden und erinnert an das Festspielhaus in Dresden-Hellerau. Mit wenigen Mitteln stark inszeniert, wie er sagt. Durch Treppenabsätze und Lichtführung. Überall öffnet sich der Blick in überraschenden Perspektiven. Im russisch-römischen Tauchbad plante Tessenow Originalfenster von Max Pechstein, die heute noch existieren. Im 3. Flügel des Gebäudes öffnet sich die 10 Meter hohe Schwimmhalle.
Es ist in dem Sinne eine Mischung aus Glashaus und Fabrikhalle, sehr transparent. Das Stahlbetonskelett besteht also aus einer Stützenreihe auf einem Wandunterbau. Die Zwischenräume sind durch große Fensterflächen ausgefüllt. Die sind aber wiederum relativ kleinteilig untergliedert, also dass man halt eine Art Fenstergitter hat. Diese Unterteilung, der Rhythmus dieser Wandstützen, der setzt sich dann an der Decke fort. Die Assoziation, die man jetzt dazu haben kann, ist halt so ein bisschen wie eine Decke in einem Kulturhaus oder in einem Kino, aber dazwischen eben Glasflächen.
Den unteren Teil der Halle hat Tessenow in Wandnischen für Heizkörper untergliedert. Mosaikgefließte runde Bänke stehen durchgängig an den Seiten des Beckenrandes. Kübelpflanzen hatte der Architekt auch damals schon geplant. In historischen Aufnahmen hängen Kugellampen von der Decke und an der Stirnseite standen 2 Skulpturen. Sitzt man auf einer der Bänke, spürt man trotz der großen Halle ein warmes Gefühl, darüber die Weite des Himmels.
Zug nach Uhlingen. Einsteigen bitte.
Ich fahre nach Zehlendorf in den Südwesten Berlins, laufe durch die Waldsiedlung bis zur Sophie-Charlotte-Straße. Dort steht das Wohnhaus Tessenows, in dem er 1950 verstorben ist.
So, guten Morgen, herzlich willkommen in Tessenows Haus. Wir haben jetzt hier das Entree. Das ist die kleine, ich schließe gerade die Tür. Das ist ja ein kleiner Vorbau, der ist aber gerade so bemessen, dass hier man einen Gast würdig empfangen kann. Man muss Mantel helfen und dann tritt man ins Haus. Und dann kommt man natürlich gleich in das große Wohnzimmer. Ich mache mal eben das Radio aus. Sie sehen hier, das ist der Wohnraum natürlich, der große.
Theodor Böll, ehemaliger Leiter der Architektursammlungen in der Berliner Kunstbibliothek und Tessenow-Kenner, empfängt mich. Auf dem Original-Tessenow-Tisch steht Kaffee bereit. Dieses 100 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Wohnhaus baute der Architekt 1929 für seine Geliebte, wie Theodor Böll im Archiv recherchierte, das er seit 1979 betreut. Tessenow selbst bewohnte es erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Was das Besondere, finde ich, ist hier, das ist einmal diese Großzügigkeit, diese über drei Glastüren sich öffnende Raum, bezieht also den Garten mit ein. Wir gehen mal zum Fenster hier. Da gehen wir mal gleich raus ins grüne Zimmer. Und hier hat er natürlich auch wieder was ganz Raffiniertes gemacht. Er hat eine Pergola, die Laube, vorgesetzt. Und das war ja eine ganz besondere Spezialität bei Tessenow. Ja. Und dadurch, dass das höher gesetzt ist, also nicht gleich hier über der Tür anfängt, ist natürlich klar, da kann der Wein wunderbar wachsen. Es gibt ein wunderbares grünes Dach im Sommer. Ne? Und dann kann man hier wunderbar sitzen.
Anfang des Jahres ist die letzte Bewohnerin Eva Schneider, 93-jährig, verstorben. Theodor Böll kümmert sich um die Auflösung des Hauses, das als eines der besterhaltenen Gebäude Tessenows im Original gilt. Auch mit selbst entworfenen Möbeln. Die Tessenow-Gesellschaft bemüht sich um den Erwerb des Hauses, um es für die Öffentlichkeit weiter zugänglich zu halten. Eva Schneider empfing sehr gern Studenten aus aller Welt und erzählte dabei die Geschichte, als sie das erste Mal vor diesem Haus stand.
Naja, sagt sie dann, sind wir da rausgefahren, Onkel Toms Hütte, und dann sehe ich auf einmal das kleine Haus, dann sage ich, was, so eine kleine olle Hütte, das soll ein großer Architekt gewesen sein? Das war ja für Tessenow eine ganz wichtige Sache, wenn Sie sich in der Studentenkartei mal angucken, die Aufgabe, die die immer gestellt bekamen, ein ganz winziges kleines Haus für ein kleines Budget zu bauen. Dass man mit einem kleinen Budget möglichst hohe Lebensqualität. Und darum ging es ja im Arbeiterwohnungsbau. Ne? Nicht den Leuten irgendwie nur ein Dach über dem Kopf zu schaffen, sondern einen menschenwürdigen Lebensraum. Mit viel Geld um sich zu werfen und Riesenpaläste zu bauen, ist keine Kunst. Also im Tessenowschen Sinne. Sondern wirklich zu überlegen, was braucht der Mensch? So. Oh, jetzt regnet es draußen. Aber ist kein Problem. Wir haben Schirme. Ja, jetzt gehen wir gerade hier in dieses schöne Fischtal. Und da können Sie dann gleich auch die Häuser der Siedlung Fischtalgrund sehen, die also praktisch an der Hangkante gebaut sind. Da kann man das ganz schön sehen, wie also sich die Satteldachform, wie die sehr schön die Hangneigung aufnehmen. Ne? Und Sie sehen aber hier auffallend ist ja zu dieser schönen Parkseite, dass die Fenster sehr groß sind. Also das wieder der Bezug zur Natur. Da wird praktisch das Fischtal in die Wohnung ins Haus reingezogen, ne? Durch die großen Fenster. Und im Erdgeschoss, da haben wir ja auch wieder denn die Vorlauben oder Terrassen. Da hat man also verschiedene Formen für verschiedene Wohnansprüche eben hier Häuser gebaut. Also keine Mietshäuser in dem Sinne der Onkel-Tom-Siedlung. Und hier waren das dann mehr eben für die Angestellten und auch finanziell besser gestellte Leute auch. Und da sind eben Einzelhäuser, unter anderem auch ein Haus für eine berufstätige Dame, ne?
Die Waldsiedlung in Zehlendorf entstand von 1926 bis 1932 als Antwort auf die große Wohnungsnot der Stadt. läuft man durch die Siedlung von Bruno Taut mit 1100 Mehrfamilienhäusern und 810 Einfamilienreihenhäusern, sieht man Bauhausarchitektur mit flachen Dächern und farbenfrohen Fassaden. Man schaffte hier Wohnraum mit einem Garten für untere Einkommensschichten. Tessenow hatte man 1928 für die Leitung der Siedlung Fischtalgrund als Gegenentwurf beauftragt. Alle Häuser bekamen ein Satteldach. Daraus entstand der sogenannte Zehlendorfer Dächerkrieg. Man sprach bei Tessenow vom Heimatstil und die Waldsiedlung auf der anderen Seite der Straße galt als fortschrittlich.
Jetzt gehen wir zur neuen Wache unter Linden, ja. Was eben zum Ende der Weimarer Republik als zentrale Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgebaut worden ist. Und da gab es den entsprechenden Architektenwettbewerb mit sehr prominenten Teilnehmern, den eben dann Heinrich Tessenow gewonnen hat. Und dieser Entwurf ist damals dann auch umgesetzt worden. Vielleicht muss man bei der Vorgeschichte des Umbaus der neuen Wache mit bedenken, dass Tessenow zu der Zeit natürlich auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad auch erreicht hatte, hier in Berlin auch eben Hochschullehrer war, schräg gegenüber von der neuen Wache, die ja bis 1918 die Wache war für das Residenzschloss der Hohenzollernkönige und der deutschen Kaiser und dann für diese neue Nutzung freistand, gegenüber auch das Kronprinzenpalais, das zu der Zeit Ende der 20er Jahre als Ausstellungsgebäude für die moderne Malerei und Kunst umgebaut werden sollte. Auch dafür gibt es einen Tessenow-Entwurf, allerdings ist dieses ganze Projekt nicht umgesetzt worden aufgrund der Krisensituation in der Zeit und dann ab 1933 hatte die Moderne überhaupt nicht mehr den Stand, dass sie an dieser prominenten Stelle ausgestellt werden sollte.
Mit den reinsten Mitteln architektonischen Gestaltens ist hier, wie bei dem Schinkelbau selber, die Wirkung höchster Würde und größter Monumentalität erreicht. Die Idee der Aufgabe ist in diesem Entwurf in einer künstlerischen Form von überzeitlichem Wert verwirklicht. Der bis in die letzten Einzelheiten durchdachte Entwurf erscheint unmittelbar zur Ausführung reif. Der Begutachtungsausschuss 1930.
Ja, wenn man von heute von draußen reinguckt, dann sieht man also in der Mitte diese stark vergrößerte Kollwitz-Skulptur der trauernden Mutter. In etwa an der Stelle war der große schwarze Granitblock, der also das schwerste Element von dem Tessenow-Entwurf war. Und wo also dann zur DDR-Zeit eben diese ewige Flamme war. Oben diesen Ehrenkranz, der eben sehr filigran Metall gestaltet war, also diese Blätter und vergoldet und teilweise Platin besetzt und der dann vergleichsweise auf diesem dunklen Block dann schwebte. Noch dazu durch die Wirkung des Lichtes, die natürlich auch über den Tageslauf dann ein bisschen sich verändert, aber es gibt also sehr eindrückliche historische Aufnahmen, wo das eben fast dieser Kranz fast so schwebt, also man denkt, der liegt schon gar nicht mehr auf.
Bei der letzten Umgestaltung hat man die zusätzlichen Schichten auf dem Fußboden und an den Wänden wieder entfernt. Dadurch ist ein Teil vom Tessenow-Entwurf wieder sichtbar geworden. Glatte Wände aus Muschelkalk. Man läuft auf schwarzen Kleinpflaster, aber in unterschiedlichen Größen. Dadurch wirkt der Boden fast wie eine Wasseroberfläche, ruhig, aber auch bewegt in der Stille des Raumes.
Diese Deckenöffnung, durch die eben Licht auf dieses Monument der Trauer fällt, ist also eine größere, runde Deckenöffnung. Ganz zwangsläufig kommt natürlich auch Wind und Wetter dadurch in einem gewissen Ausmaß mit rein. Das soll auch durchaus diese Stimmung der Trauer verstärken. Ja, einer meiner Hochschullehrer, der sagte also auch, als dieses Gebäude zerstört war, im Inneren fast leer, da hatte es eine ganz eigenartige Stimmung, wenn im Winter der Schnee dann durch die Deckenöffnung hier reinschneite. Und natürlich war das ja auch dann in den späten 40er Jahren noch eine Zeit, wo ja auch das Kriegserleben, Zerstörung, gerade auch hier in Berlin, allgegenwärtig war. Und
offensichtlich diese Städte hier auch im zerstörten Zustand, also diese Wirkung des Trauerns und des Gedenkens nicht verfehlt hat. Selbst Tessenow hat ja nochmal gesagt, nach 1945, er würde hier eigentlich gar nichts wieder aufbauen, weil so ramponiert wie das Gebäude ist, zeigt es ja gerade das, woran gedacht werden soll.
Den Eichenkranz mit 235 silbernen und goldenen Blättern, für die alte Münzen eingeschmolzen wurden, hat man 1948 entwendet. Er tauchte 1960 in einem Koffer wieder auf, zerlegt in 177 Einzelteile. Im Deutschen Historischen Museum gleich nebenan kann man ihn in der Dauerausstellung besichtigen.
Dann eben nach 1990 gab es nochmal eine Diskussion über die Neugestaltung. Da gab es auch starke Stimmen, die gesagt haben, diese Stätte solle genauso wieder eingerichtet werden, wie es Tessenow gedacht hat. Und das wäre auch durchaus möglich gewesen. Es waren ja bis hin zu diesem Ehrenkranz auch noch sehr viele Teile dann wieder vorhanden. Das hat die Meinung und das Veto des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl verhindert, der eben dafür plädiert hat, dass die Pietà-Skulptur von Käthe Kollwitz dort angeordnet wird. Die ist natürlich eine sehr anrührende Darstellung, die auch offensichtlich Herrn Kohl sehr stark angerührt hat. Nur man muss dazu sagen, dass diese Skulptur mehrfach vergrößert worden ist, um dort eben diesen Raum auszufüllen. Und das ist natürlich auch eine sehr zweifelhafte Sache, weil man das eigentlich mit Kunstwerken nicht macht.
Ulrike Sebert, meine Kollegin, die uns in die Welt des Architekten Heinrich Tessenow geführt hat. Heute dessen 70. Todestag. Das Haus in Zehlendorf übrigens wurde inzwischen an eine Privatperson, nicht an die Tessenow-Gesellschaft, verkauft. Wir hören Erik Satie, der war Zeitgenosse Tessenows und komponierte sogenannte Möbelmusik. Diese Möbelmusik erfüllt dieselbe Rolle wie Licht, Wärme, Komfort in einem Gebäude.
Thank you. Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ganz gemütlich lassen wir es heute angehen am 1. November, Fest aller Heiligen. Hier sind die Reisenotizen, wobei wir uns heute statt in der weiten Welt eher in Deutschland herumtreiben, radeln mit Rückenwind gleich. Startpunkt wird Hamburg sein. Wir bleiben dann im Norden und besuchen Bad Rothenfelde im Teutoburger Wald und dann noch nach Thüringen, eine Wanderung auf den markanten Inselsberg, ein Wahrzeichen der Region. Das alles haben wir mit Ihnen vor. Andreas Stopp stellt die Weichen hier im Studio 1 des Deutschlandfunks. Hallows Eve, jetzt der Musiktitel. Also nochmal ein Rückblick auf den gestrigen Abend und die vergangene Nacht. Halloween ist seit jeher in den katholischen Gebieten der britischen Inseln ja gefeiert, so auch in Irland. Während die anglikanische Kirche am Tag vor Allerheiligen der Reformation gedachte, wurde Halloween über die irischen Auswanderer zum Fest in den USA und Kanada.
On Hallows Eve, on moonlit night, on seven when the veil is thin, between the worlds of dark and light, dare you let a stranger in. Most folk beside their hearth will stay the night when frost first chills the sod, when spirits walk, as some will say, an evil night to be abroad. But I was sat beside the fire, with shadows dancing on the floor, and as I watched the flames leap high, a knock came on my cottage door. Who's there? I called with trembling voice, that did my fearful state betray. I was resolved that, given choice, behind my oaken door I'd stay. Don't be afraid, I mean no ill. A voice like honey filled my ears, and just as if it bent my will, I drew the bolt despite my fears. There stood a man with raven hair, as tall and straight as gallows oak. His face held beauty and despair, and with that same soft voice he spoke. I walk this night with weary tread, my hours but a precious few, among the unremembered dead, to seek the love I never knew. I prayed that fate would help me find a loving heart that would not fear, guide my steps to someone kind. In all the world, it led me here. Don't be a fool, my reason quailed, for some there are that call me wise, and yet my foolish heart prevailed, my wisdom lost in dark, sad eyes. Must away, my lover said. Oh no, I cried, it cannot be. My heart should burst from such a pain. If day must part my love and me, for mercy will you come again? I know not if there be such power to life again my soul to bind. Here I pledge that hopeful hour, this earth to walk, my love to find. And as the dawn broke high above, the cold blood
blackcock crowed on the green. Without a sound, my phantom love was gone as if he'd never been. I live now as I always have. I tend the sick with healer's art, but cannot find the balm or salve to close the wound upon my heart. Though I may no more see his face, and may be damned if I believe, no mortal man will e'er replace my love that came on Hallows Eve. On Hallows Eve, on moonlit night, on Savin when the veil is thin, between the worlds of dark and light, I wait to let a stranger in.
Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Sonntagsspaziergang. Reisen, also das Erkundenwollen der Welt, kann eine durchaus kreative Tätigkeit darstellen. Etwas weniger kreativ in diesem Sinne mag zum Beispiel die Buchung einer Pauschalreise sein. Die Definition des Ziels und der Reiseroute lässt sich aber auch abgeben, nicht an ein Reisebüro, sondern, wie jetzt in unserem Fall, an den Wind, ja, an die Windrichtung, die Windstärke. Auf diese Idee ist Katja Bülow, meine Kollegin, gekommen. Radfahren fand sie eigentlich immer schon schön, aber eben auch anstrengend wegen der Berge, wegen des Gegenwindes. Und so hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann für eine bequeme und zugleich vollkommen unplanbare Variante entschieden. Aus dem Hamburger Stadtzentrum heraus haben sie sich vom Wind treiben lassen, wohin auch immer er gerade weht.
Dienstag früh, 21:45. Wir rollen mit dem Intercity 2217 auf Gleis 11 in den Hauptbahnhof ein. Ganz entspannt wollen wir den Tag angehen, doch leider ist gerade mal wieder der Aufzug kaputt. Mühsam transportieren wir die bepackten Räder nach oben, drängen uns vorbei an hektischen Menschen, strampeln im Trubel der Großstadt von Ampel zu Ampel, von Baustelle zu Baustelle. Eine gute Stunde dauert es. Dann sind wir draußen in den ruhigeren Hamburger Randbezirken. Barmbek Süd, Ohlsdorf, ab Hummelsbüttel ist schon ein wenig ländlicher Charme zu spüren. Woher der Wind gerade weht? Zumindest im Zentrum ist das so ohne weiteres nicht auszumachen. Aber Peter hat eine App namens Windfinder auf sein Handy geladen.
Also momentan haben wir so einen Süd-Südwestwind und das wohl den ganzen Tag lang.
Kastanien und Eicheln knacken unter unseren Rädern. Die Straßen hier heißen Froschgasse, Lüttmoor oder Bottermelkstraat. Und die Landgasthöfe sind noch original wie in den 1970ern. Mit Sammeltellern an der Wand, gehäkelten Lampenschirmen und Porzellanteddys auf der Fensterbank. Nach etwa 60 Kilometern erreichen wir Bad Segeberg. Die Karl-May-Festspiele und ein großes Möbelhaus. Mehr verbinden wir eigentlich nicht mit dieser Stadt. Wenn der Wind uns nicht geleitet hätte, wären wir wohl kaum hierher gereist und hätten etwas verpasst. Es gibt einen ziemlich großen See samt Promenade und netten Cafés. An der Marienkirche vorbei führt eine Kopfsteinpflasterstraße zum Kalkberg, ein Spazierweg in Serpentinen hinauf, direkt zu einem Gasthaus, dem Mora Mora. Draußen auf der Veranda sitzt Michael Witt bei einem abendlichen Glas Wein. 50 Jahre alt, Eventmanager, im Kurort Bad Segeberg geboren, aufgewachsen, ein echtes Kind der Stadt. Was die zu bieten hat?
Also Bad Segeberg hat einen wundervollen See, das heißt mehrere Seen. Wir haben den Ilsee und den großen Segeberger See. Und es ist eine sehr schöne Kleinstadt, die oft völlig unterschätzt wird, weil die Durchgangsstraße durch Bad Segeberg eigentlich immer sehr hässlich ist oder von den Leuten so empfunden wird. Und die wenigsten es eigentlich schaffen, mal abzubiegen. Und wenn man dann aber in die Innenstadt kommt, also wir haben eine sehr schöne Innenstadt, eine schöne Altstadt, und man kann direkt aus der Innenstadt mit ganz wenigen Schritten direkt an den Segeberger See kommen. Also es ist wirklich ein schönes kleines Städtchen, wo man gut leben kann.
Sein Besuchertipp.
Natürlich muss man sich immer die Karl-May-Festspiele angucken, wenn sie gerade laufen. Man kann sich momentan, da wir ja nun leider dieses Jahr keine Karl-May-Festspiele hier in Bad Segeberg haben, darf man aber eine Führung mitmachen. Also man kann sich mal die Hinterbühne zeigen lassen. Man muss sich unbedingt das Fledermauszentrum angucken, das Noctal ist, weil das eine einmalige Geschichte in Europa ist. Und man muss sich unbedingt den See angucken. Am besten eine Runde um den Segeberger See drehen, weil man dann die Stadt aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Und es ist einfach ein schönes Stückchen Erde.
7,4 Kilometer wären das. Unsere Beine lehnen dankend ab. Am nächsten Morgen radeln wir weiter, vorbei an der Segeberger Ginbrennerei, am Landesreitturnierplatz, auf Nebenstrecken durch Felder und Wälder bis nach Berlin. Ein sehr kleines Berlin, in dem wir vergeblich nach einem Bäcker oder etwas Ähnlichem suchen. Ob man hier in der Gegend irgendwo einen Kaffee bekommt? Eine zierliche Frau mit schlohweißem Haar, Jeans und rosa Pulli, die wir danach fragen, denkt einen Moment nach, dann entscheidet sie spontan, ich koche euch einen. Hannelore Hai heißt die Dame, die uns in den ehemaligen Dorfladen bittet, den früher einmal ihr Vater betrieben hat. Ein paar Lebensmittel stehen noch in den Regalen, in einer Ecke parkt ein Motorrad, rund um einen Tisch in der Mitte des Raumes hat die Frau Stofffetzen ausgebreitet. Sie näht Patchworkdecken. Wie ihr Dorf zu seinem Namen kommt?
Das ist älter wie die Stadt. Und es gibt da 16 Berlins auf der ganzen Welt. Aber ich selber habe noch uralte Sachen, also auch Bilder, wie das Dorf früher ausgesehen hat, auch noch eine Karte.
Und die will sie demnächst im Laden präsentieren, den sie an den Wochenenden noch als Mini-Kiosk, Imbiss oder für Anlässe wie den Adventsmarkt öffnet. Unter den Linden steht an der Bushaltestelle vor ihrer Tür, genau wie in der großen Stadt?
Ja, und zwar war der Bürgermeister Willy Brandt mal hier und der hat uns die Schilder geschenkt. Kurfürstendamm, Lichterfelde, Potsdamer Straße ist das und Potsdamer Platz, der ist unten im Ort.
Platz? Naja, Plätzchen vielleicht. Mit einer typischen alten Straßenlaterne aus der Bundeshauptstadt und einem dicken Stein. Aufschrift 357 Kilometer bis Berlin. Hannelore Hai hat selber einige Jahre dort gelebt. Vor allem das Nachtleben dort sei in den 1970er Jahren sensationell gewesen.
Es war ein internationales Publikum. Kennen Sie noch Romy Haag, den Transvestiladen? Aber jeden Abend da rein, ne?
In Berlin-Dorf gibt das Nachtleben nicht ganz so viel her. Keine Kneipe, der alte Gasthof zur Mühle hat schon lange geschlossen. Lediglich eine Currywurstbude gibt es noch. Sehenswürdigkeiten?
Hier in Berlin? Mir gibt's nichts zu gucken. Sie rennen hier einmal durch und das war's das.
Eine Weggabelung kurz hinter Berlin weist wahlweise nach Eutin und Hutzfeld oder nach Kemps und einem Ort namens Weite Welt. Der Wind hat leicht auf Südwest gedreht und entscheidet für uns. Eutin ist das Ziel für die heutige Mittagsrast. Die schleswig-holsteinische Kreisstadt präsentiert sich mit schmucken Fachwerkhäusern und klassizistischen Bauten. Sogar ein Schloss samt englischem Landschaftsgarten gibt es. Doch leider treibt uns der Regen schnell weiter, Hügel auf und Hügel ab, durch die bäuerliche Landschaft. Auf matschigen Wegen überholen uns riesige Trecker und Erntemaschinen. Die Sonne steht schon tief. Allmählich wird es Zeit, ein Quartier für die Nacht zu suchen. Zwar haben wir für den Notfall ein Zelt dabei, aber in Wangels, kurz vor Oldenburg in Holstein, finden wir ein gemütliches Apartment zu bezahlbarem Preis. Nachtleben gibt es auch hier eher wenig. Dafür ist es zur Schlafenszeit wunderbar still. Selbst Schafe und Kühe schweigen. Und der Himmel ist dunkel, richtig dunkel. Ein wenig Proviant für die Weiterreise bekommt der Gast hier in einem sehr speziellen Laden, dem Fensterladen von Verena Even.
Guten Morgen.
Morgen, hallo.
Seit ein paar Monaten betreibt sie den Mini-Discounter auf 16 Quadratmetern Fläche, verkauft aus dem Fenster ihrer ehemaligen Küche heraus. Ihr Angebot?
Also wir haben von A bis Z. Wir haben tatsächlich von Drogerieartikel über Konserven, Zigaretten und frische Lebensmittel, alles, was man so benötigt oder vergisst. Auf dem Campingplatz oder in der Ferienwohnung werden außergewöhnliche Sachen verlangt.
Außergewöhnliche?
Außergewöhnliche.
Zum Beispiel?
Also ich verkaufe tatsächlich im Sommer viel Bodenreiniger und auch Einwegrasierer. Meistens für die Frauen.
Zur Ladeninhaberin ist die Frau mit dem rotblonden Kurzhaarschopf aus reinem Pragmatismus geworden.
Weil im September der letzte Tante-Emma-Laden hier in der Gemeinde geschlossen hat. Wir rundherum nichts mehr hatten und man tatsächlich für zwei Brötchen und eine Bildzeitung 10 Kilometer fahren muss, in welche Richtung auch immer.
Die Dorfgemeinschaft war begeistert. Uns treibt Windgott Aeolus heute recht kraftvoll nordostwärts, über die Sundbrücke nach Burg auf der Insel Fehmarn, tags darauf mit der Fähre auf die Nachbarinsel ins dänische Lolland und dort mit leichtem Westwind an der Küste entlang. Ein-, zweimal geraten wir in Sackgassen, müssen ein Stück zurückradeln und stellen zufrieden fest, unsere Entscheidung, nur mit Rückenwind zu fahren, war eine gute Entscheidung. Jedes Dorf, jeder überraschende Ausblick ist ein Zufallsgeschenk. Keinen langen, geschmiedeten Plan im Hinterkopf zu haben, gibt ein Gefühl von Freiheit. Vor allem aber, wir sind neugierig auf das, was uns begegnet und lernen dabei immer wieder Menschen kennen, die das Leben auf dem Lande so gestalten, dass es ihnen gefällt. Eine davon, Brigitte Flensburg aus Irindleu. Ein Bilderbuchdorf mit einem kleinen Teich samt Picknickstelle, einer typisch dänischen Kirche mit weißem Treppengiebel und dem Köpmand, dem letzten Laden im Dorf, in dem die Rentnerin, wie andere Dorfbewohner auch, ab und an hinter der Kasse steht.
Und wir sind freiwillig, ja, alle sind freiwillig, nur zwei Kaufmänner und 25 Personen sind freiwillig hier, ja. Ja, wir arbeiten hier, ja.
Ohne Geld?
Ohne Geld.
Favela-Tag?
Ja, ohne Geld.
Sie lebt gerne in Irindleu, auch wenn die Gemeinde nur knapp 500 Einwohner hat.
Nicht so groß, aber frühermals war es ein großes Dorf. Wir haben eine Kirche und eine Boutique wie diese und nicht so viel mehr. Keine Schule, keine Arzt und so. Aber Zusammenhalt, wir haben Zusammenhalt, ja.
Zuckerrüben säumen unseren Weg. Rechter Hand leuchtet die blaugraue Ostsee unter wildem Herbsthimmel. Es duftet nach Meer und Kuhfladen. Wir schlendern durch den beinahe menschenleeren Hafen von Nystedt, der in warmes Licht getaucht daliegt, radeln bis Nyköbing, wo wir im Fähregarten übernachten, einem einstigen Fährkrug aus jener Zeit, als die Brücke über den Guldborgsund noch nicht gebaut war. Hier setzen wir den Endpunkt unserer Reise, obwohl wir uns gerne weiter, immer weiter ins Ungeplante treiben lassen würden. Aber irgendwie müssen wir auch wieder nach Hause kommen und das bedeutet knapp 30 Kilometer bis zum Fähranleger in Geetza. Diesmal leider bei richtig starkem Gegenwind.
Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an. Es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Nein, ich hab's blau angestrichen, vom Sattel bis zum Schlauch. Und ich find das äußerst passend, denn blau bin ich manchmal auch. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
Ja, es gibt Beschäftigungen auf Reisen, die bei vielen Menschen Unverständnis hervorrufen, zumindest Ratlosigkeit. Zu diesen touristischen Angeboten zählt das Tauchen nach eigens für diesen Zweck versenkten Flugzeugen. Vor der Küste Bach-Rheins zum Beispiel hat man eine 747 versenkt, nicht etwa dafür, dass die Fische da was zum Staunen haben, nein, sondern damit die Tauchtouristen darin herumstromern können. Was man ja auch irgendwie verstehen kann und respektieren muss, oder? Klaus Deuse macht sich Gedanken.
Im Zuge der touristischen Eroberung der Weltmeere mutet der Mensch den Fischen ja schon einiges zu. Nachdem bereits sich Kreuzfahrtriesen auf den Ozeanen über sie hinwegdümpeln, zieht es Touristen nun zu den Fischen in die Tiefe, mitsamt allerhand klobigem Gerümpel. Zum Beispiel vor der Küste des Königreiches Bahrain im Persischen Golf. Hier im Unterwasser-Themenpark Dive Bahrain stößt der Ökotourismus in 20 Metern Wassertiefe in neue Dimensionen vor. Und das, nach Ansicht des Betreibers, allen Ernstes auch noch zum Schutz der Meeresumwelt. So wie man den Zierfischen in einem Aquarium daheim so etwas wie kleine Grotten oder Piratenschatztruhen reinstellt, damit sie drumherum und darin schwimmen können, hat man im Bahrain etwas versenkt, was ansonsten abhebt und durch die Luft fliegt. Also ein Flugzeug. Einen richtig dicken Brummer, nämlich eine Boeing 747. Jetzt nicht allein zum Zeitvertreib für die Fische, sondern als Attraktion für Tauchtouristen. Wer bislang noch nie auf einem Charter- oder Linienflug ins Cockpit durfte, der schnappt sich jetzt einfach Taucherbrille, Flossen und Presslufttank und kann vor Bahrain nachschauen, wie es ansonsten über den Wolken dort aussieht. Oder mal eben die riesigen Triebwerke inspizieren und das unter Wasser mit den Fischen auf Du und Du. An dem versenkten Flieger sollen übrigens auch die angestammten Meeresbewohner ordentlich Spaß haben. Denn Algen, Fische und Co. würden das Riesenflugzeug ruckzuck als künstliches Riff in Besitz nehmen und sich dort ansiedeln. Aus Sicht der Fische vor der Küste von Bahrain könnte man das durchaus verstehen, denn der Persische Golf ist mächtig überfischt. So gesehen bräuchten sie eigentlich noch viel mehr versenkte Flugzeuge als Rückzugraum. Auf dem Bolzen schrottreife Flieger auf Dauer im Meer zu parken, sind allerdings schon andere Küstenanrainer gekommen, um mit betuchten Tauchtouristen Geld in die Kassen zu spülen. So fand im Juni vergangenen Jahres ein ausrangierter Airbus 330 vor der türkischen Halbinsel Gelibolu in 30 Metern Tiefe seine letzte Ruhestätte. Auch vor dem jordanischen Akaba sowie den türkischen Städten Kars und Kuasadasi bugsierte man Flugzeuge ins Meer und modelte sie zu einem künstlichen Riff um. Und vor der Küste des bulgarischen Badeortes Sveti Konstantin ließen die Tourismusmanager ein ganz besonderes Fluggerät absaufen. Und zwar das Dienstflugzeug des ehemaligen Staatschefs Todor Schiffkow. Den Fischen wird es wahrscheinlich völlig Wurst sein, wer früher damit über den Wolken unterwegs war. Aber die fragt ja ohnehin niemand, ob es ihnen gefällt, was ihnen da vor die Kiemen gesetzt wird. Vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange, bis diese spezielle Art von Ökotourismus auch deutsche Gewässer erreicht. Vorstellbar wäre es zum Beispiel, einen ohnehin nicht mehr einsatzbereiten Airbus der Flugbereitschaft der Luftwaffe vor Helgoland zu versenken, in dem Angela Merkel einst um den Globus gejettet ist. Und falls sich noch eine alte Iljuschin auftreiben lässt, die Erich Honecker in die sozialistischen Brüderstaaten transportiert hat, würde sich die Ostsee vor Rügen anbieten. Die Gewässer vor deutschen Küsten bieten reichlich Lagerplatz für betauchbare Flugzeuge. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass beliebte Unterwasser-Filmhelden wie Nemo oder Delfin Flipper angesichts solcher Aussichten förmlich ausflippen könnten.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. Never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, 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 never. I'll never make the same mistake. No, never, never, never.
Cat Stevens im Sonntagsspaziergang. 12.35 Uhr, falls es für Sie von Bewandtnis ist, die genaue Uhrzeit am Sonntagmittag zu wissen. Es geht jetzt in den Teutoburger Wald. Im 18. Jahrhundert war Salz so wertvoll wie Gold. Überall hatte daher Ernst August II., der Herzog von Braunschweig und Fürstbischof von Osnabrück, in seinen Provinzen nach Salzvorkommen suchen lassen. Vergeblich allerdings, bis seine Suchtrupps von einem gerodeten Waldstück hörten, ein gerodetes Feld, was später dann zum Ortsnamen Rotenfelde führte. Die Schäfer hatten gemerkt, dass ihre Schafe hier besonders gerne grasten, weil das Gras besonders salzig war. Bald kamen dann die Salzsieder. Heute erinnert das größte noch aktive Gradierwerk Westeuropas an diese Industriegeschichte. Dieter Wulff, mein Kollege, hat den kleinen Ort für uns besucht.
Wir sind wirklich sehr übersichtlich. Auch die Einwohnerzahl 8.400 ist nicht gerade die Welt, aber für die Einwohner ist das hier eine sehr schöne Welt, muss man sagen.
Schwärmt Sabine Leclerc-Fröbel. Als Mitarbeiterin des kleinen Kurorts Bad Rothenfelde mitten im Teutoburger Wald beschäftigt sie sich seit Jahren mit der Geschichte ihres Ortes. Mit modernen Villen, aber auch Arbeitervierteln. Hier zeigt sich auch in der Architektur, dass der heutige Kurort ganz andere Ursprünge hatte. Das größte und wichtigste Wahrzeichen, das den Ort bis heute auszeichnet, ist das im Zentrum noch immer alles dominierende Gradierwerk.
Wir gehen jetzt die Straße am Kurpark, die zum Urortskern von Rothenfelde, dann später ab 1905 Bad Rothenfelde gehört, vis-à-vis eben zum Gradierwerk.
Ursprünglich, und davon erzählt dieses riesige Bauwerk, vor dem wir jetzt stehen, ging es hier um Salzgewinnung. Wir stehen vor einer riesigen, etwa 10 Meter hohen und mehrere hundert Meter langen Holzwand, an der Salzwasser herunterrieselt. In dieser Form einmalig, erklärt mir Sabine Leclerc-Fröbel sichtlich stolz.
Wir lassen das 365 Tage im Jahr durchrieseln. Rieseln heißt, ist der Fachbegriff dafür, dass die Sohle da abrieselt. Deswegen ist es die größte zusammenhängende Gradierwerksanlage, die wir praktisch unseren Gästen bieten können in Westeuropa.
Wie das Ganze funktioniert, werde ich später noch erfahren. Jetzt gehen wir erstmal zu der Stelle, wo alles hier begann, der Salzquelle. Nach ein paar hundert Metern stehen wir in einem kleinen Park vor einem unscheinbaren Stein.
1724, am 22. September, wurde die erste ergiebige Sohlequelle an dieser Stelle entdeckt. Und alles, was Sie hier sehen, müssen Sie sich einfach mal wegdenken, es war ein Acker. Da war nichts. Gar nichts. Das ist das. Ich
muss nur kurz eben testen. Dahinter, etwas versteckt, geht eine Steintreppe nach unten zu einer stabilen Metalltür.
So. Auf geht's. Eine Stufe noch und das ist
dann. Bei der Bohrung 1724 war die Quelle, die man dann hier fand, so stark, dass sie das salzhaltige Wasser, die Sohle, in den ersten 80 Jahren ohne fremde Hilfe hervorsprudeln ließ. 1773 begann der Bau des ersten Gradierwerks. Das zweite, das neue Gradierwerk, entstand dann ab 1818. Und dort bin ich mit dem Gästeführer Ralf Huber verabredet. Eine kleine Touristengruppe hat sich für eine Führung angemeldet, bei der ich mich anschließe. Wir gehen über einen Steg und eine Tür, die Ralf Huber für uns geöffnet hat, hinein ins Innere.
Und wenn Sie reingehen, überlegen Sie doch mal, was Sie da noch so sehen an der Wand. Einfach mal so schätzen. Vorsicht, es ist dunkel. Wir gehen jetzt 3 Stufen hoch und 3 wieder runter. Dort unten ist Licht.
Dann stehen wir im Innenraum der Wand. Eine Konstruktion aus schweren, riesigen Holzbalken. An beiden Seiten hängt Gestrüpp in den Raum hinein. Und genau dieses Gestrüpp sei ganz entscheidend, meint Ralf Huber.
Es handelt sich um Schwarzdorn oder Schlee, das kennen Sie.
Ja.
Schleenschnaps, ne? Und der Schwarzdorn hat eine einzigartige Fähigkeit,
gegenüber Weißdorn, Rotdorn, allen möglichen Büschen, die sie damals ausprobiert haben. Wenn die Sohle über den Schwarzdorn läuft, dann findet ein chemischer Prozess statt. Und dann kann sich Gips, Kalk und Metalle absetzen.
Übrig bleibt Salzwasser, dessen Salzgehalt sich durch Verdunstung immer weiter erhöht, je häufiger es an den Wänden herunterläuft. Man brauchte also nicht nur riesige, hohe Wände aus Schwarzdorn, sondern musste das Wasser ja irgendwie auch nach oben pumpen. Dann gehen wir über Treppen weiter nach oben und stehen schließlich mit fantastischem Blick auf den Ort oben auf dem etwa 5 bis 6 Meter breiten Dach des Gradierwerks.
In der Regel wird dreimal gradiert und danach ist dann am Ende eine saubere Sohle da, die 25% Salzgehalt hat.
Und diese sehr salzhaltige Sohle lief dann in sogenannte Siedehäuser, die heute längst verschwunden sind. Auf den alten Schwarz-Weiß-Bildern, die Ralf Huber uns zeigt, sieht man eine Industrielandschaft mit riesigen Schornsteinen. Von Kurlandschaft keine Spur. Das änderte sich 1811.
Da passierte hier was. Und zwar ist ein Mann aus dem Westen gekommen. Der hatte eine ganze Armee und seine Ärzte bei sich. Komischer Hut, man macht den immer so. Genau der.
Napoleon. Er selbst kam zwar nie nach Rothenfelde, aber seine Militärärzte, die merkten schnell, dass diese Salzsohle was ganz Besonderes war.
Und die haben gesagt, diese wunderbare Brühe, die ihr habt, die brauchen wir unbedingt für unsere Soldaten. Denn die haben Kämpfe hinter sich und somit haben die offene Wunden. Und diese offenen Wunden führten damals in der Regel, da die nicht hygienisch lebten, zu einer Sepsis. Und dann zieht es gern Herzen und dann haben sie wenig Chancen.
Diese offenen Wunden mit Salzsohle zu behandeln, war natürlich unglaublich schmerzhaft, aber eben auch sehr wirksam. Als Napoleon davon erfuhr, erklärte er den ganzen Ort kurzerhand zum Lazarett. Die französischen Truppen waren zwar bald wieder weg, aber das Gerücht, dass man hier gesund werden kann, verbreitete sich schnell.
Und wenn die dann lasen in Rothenfelde, finden sie reinigendes, heilendes Wasser, dann haben die sich gedacht, mein Gott, da kann ich vielleicht länger leben. Da fahre ich hin.
Anfangs waren die Salzsieder gar nicht begeistert, dass sie von ihrer kostbaren Sohle etwas abgeben sollten, um darin baden zu können. Aber langsam merkte man, dass mit Badegästen mehr zu verdienen war. 1860 gab es das erste Kurkonzert. Überall rund um das Gradierwerk entstanden Kurhotels und Pensionen. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und der Wirtschaftskrise plötzlich hatte niemand mehr Geld für Kuren, erklärt uns Ralf Huber oben auf dem riesigen Gradierwerk mit Blick weit ins Land.
Es gab aber eine Chance, denn damals wurde die Bahnlinie gebaut und die führte nach Dortmund. Und Dortmund saß mitten im größten Wirtschaftszentrum von damals. Und was gab es da? Kinder. Und diese Kinder hatten nichts zu essen, weil die Eltern ihnen nichts kaufen konnten, weil sie kein Geld hatten. So, jetzt wurden die Kinder da immer kranker, immer kranker, immer kranker. Also mit den Kindern musste irgendwas geschehen.
Und so erfand der Kurort sich einfach neu.
Und dann wurden hier jede Menge Häuser umgewandelt in Kinderheime. Am Ende sollten es sein 52 Häuser, 80 Kinder. Ja, und das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Eigentlich bestand Rothenfelde nur noch aus Kinderheimen.
Diese Zeit der Kinderkuren gab es bis in die 1970er Jahre, wo wieder eine neue Zeit begann. Jetzt waren es die Berufskrankenkassen, die ihre Versicherten hier kuren ließen. Heute gibt es etliche Fachkliniken, die sich hier angesiedelt haben. Viele diese Behandlungen haben heute mit Salzsohle gar nichts mehr zu tun. Wenn man aber, so wie ich jetzt am Schluss mit Sabine Leclerc-Fröbel nochmal um das Gradierwerk spaziere, vorbei am leise rieselnden Salzwasser, spürt man unwillkürlich eine Meeresbrise.
Das ist Seeluft. Eigentlich ist es ja millionenaltes Meerwasser, was sich wieder aufgelöst hat und uns eine fast klassisch, wir sagen immer, das ist wie eine Wattwanderung. Ich sag das immer. Das ist auch unser Deich hier. Ja.
Dieter Wulff nahm uns mit nach Bad Rothenfelde. Er weist noch darauf hin, dass die Lichtschicht 7 noch bis 21. Februar stattfindet. Bis dahin also präsentieren namhafte Künstler faszinierende Werke auf der größten Leinwand der Welt. Jord heißt diese Komposition, gespielt von Mischa Alperin, ein ukrainischer Pianist. Er liebte das Meer, war von Moskau 1993 nach Oslo gezogen, daher diese Verbindung zum Meer, gestorben. Leider bereits schon 2018. Wir nehmen Sie jetzt mit zu einer Wanderung auf den Inselsberg. Ein Berg, das ist zwar nicht der höchste, aber der markanteste in Thüringen. 916 Meter, drei große Wanderwege führen dort über die Kuppe, der Rennsteig zum Beispiel und der Wanderweg Eisenach Budapest. Der Berg ist nicht nur für die Region ein Wahrzeichen, obwohl das Tourismuskonzept für diesen Ort gerade neu entwickelt wird. Denn allein drei Kommunen sind für diesen Berg zuständig und überlegen, wie man dort oben wohl wegkommen könnte vom höher, schneller, weiter hin zu mehr Augenmerk für Wald und Natur. Denn dass es schöne Wanderwege gibt und dass sich immer mehr Menschen auf den Weg dorthin machen, das ist klar. Blanka Weber hat ihre Route von Bad Taberz ausgewählt.
Wir sind jetzt im Felsental, Abzweig Strenge, Wilder Graben. Was wenig einladend klingt, ist Teil einer Wanderstrecke hoch auf den Inselsberg. 10 Kilometer beginnen in Bad Tabarz. Dort startet auch Dieter Hellmann. Er ist hier der Wegewart und kennt sich aus.
Wir haben 8 Hauptwanderwege, die wir jetzt vorrangig beschildern und auch ausbauen und von der Infrastruktur auf einen aktuellen Stand bringen.
Sein Job, die Wege pflegen, Papierkörbe leeren und auch Schilder anbringen. Bad Tabarz stellt sich ein auf modernen Wandertourismus und stellt sich um. Es wird weniger Schnee geben, doch der Mischwald ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Auch die Einheimischen entdecken ihr Umfeld neu.
Na gut, also mir gefällt auf jeden Fall erstmal die Naturbelassenheit.
Roland Sölle kommt aus Bad Frankenhausen und wandert sonst immer im Harz. Jetzt also dieser Berg hier.
Es ist ja eine Ecke hier am Rennsteig, die wir schon ewig mal besuchen wollten. Man schweift immer in die Ferne und die schönen Ecken, die erkennt man eigentlich erst, wenn man sich näher damit beschäftigt.
Der Weg führt vorbei an hohen Sandsteinfelsen, durch Mischwald und an einem kleinen Bach entlang. Wir sind im wildromantischen Lauchergrund. Ganz in der Nähe wurde einst ein DEFA-Spielfilm gedreht. Und weiter geht es.
Über die Ritzenwiese, dort ist die Rennsteigleiter und eine kleine Schutzhütte. Weiter den Weg entlang.
Zum sogenannten kleinen Inselsberg, einige 100 Meter vom großen Ziel entfernt. Steil geht es bergauf, nach einer halben Stunde ist man am Ziel und außer Atem. Entgegen kommen uns 2 Frauen, Mutter und Tochter aus Köln. Sie wandern auf dem Rennsteig. Beginn war an der ersten Etappe bei Eisenach.
Wir sind in Hörschel gestartet und sind jetzt hier eben hier hoch den Inselberg. Das war schon ein bisschen anstrengend, aber jetzt freuen wir uns auf was zu essen.
Unterwegs haben beide einmal im Zelt übernachtet, sonst wäre es zu lang geworden.
Ja, das ging gut. Ist ja hier super mit den Hütten und so. Also das ist ja hier echt toll.
Wir haben auch Tipps vom Einheimischen bekommen, wo wir Wasser bekommen könnten. Also sie sind sehr, sehr freundlich hier alle und sehr hilfsbereit auch.
Eine Woche werden beide unterwegs sein, ohne Hast und Eile. Der Plan dafür reifte im Frühjahr.
Weil der Rennsteig mir als Läuferin sehr bekannt ist, also ist in aller Munde, dass das ein toller Lauf ist. Und deshalb kam ich halt, ja, wir haben im Frühjahr eine Wanderung gemacht und dann habe ich geguckt, wo könnte ich im Herbst wandern und dann bin ich irgendwann auf den Rennsteig gestoßen, ja.
Ein kurzer Plausch mit dem Wegewart und dann geht es auch schon weiter. Ein Gast aus Schwäbisch Gmünd mit Hund bahnt sich den Weg. Auch er ist erstmals hier oben wandern.
Wir machen Urlaub in Brotterode unten und wir beide machen jetzt eine Wanderung.
Der Berg hat eine wechselvolle Geschichte und nicht alles ist perfekt hier oben. 3 Kommunen teilen sich die Verantwortung und ringen um ein Konzept und damit auch um die Zukunft. Einer, der sich ausschließlich für Vergangenes interessiert, ist Stefan Brauner, Geologe und Kenner dieses Vulkangesteins. Das Gebiet rund um den Inselsberg ist für ihn eine einzige Fundgrube. Seine Sammelleidenschaft beginnt, zeitlich betrachtet, im unteren Perm.
Also alle Gesteine, die ja so ungefähr 300 Millionen bis 260, 270 Millionen Jahre alt sind. Und das sind unterschiedliche Gesteine. Ja, jetzt wird der Weg etwas anspruchsvoller.
Wir sind in einem Steinbruch am Rande des Berges unterwegs. Hier haben Stefan Brauner und sein Team viel Material gefunden. Reste von Insekten, aber auch kleine Saurierarten, wohlgemerkt 300 Millionen Jahre alt. Er greift zu einem grünlich-weichen Gestein, feinkörnig und glatt in der Oberfläche.
Das sind Tonsteine bzw. Schluffsteine. Und das ist das Material, in dem man die Fossilien findet.
Stefan Brauner und sein Team haben aus all diesem Wissen einen Geopark am Inselsberg geschaffen und eine Georoute für Wanderer ist entstanden. Hinzu kommen Ausstellungen und Infotafeln in der Region.
Meiste Ruhe hat man in dem
auch Cornelia Schuster ist hier oft unterwegs. Sie ist Biologin und achtet auf die kleinsten Pflänzchen gerade jetzt.
So, der Klimawandel ist schon deutlich zu spüren, weil wir einfach ganz wenig Schnee nur noch hier oben haben. Im Verhältnis so noch vielleicht 10, 15 Jahren. Da gab es hier wirklich noch Schneemengen und Schneemassen, teilweise über 2 Meter. Das haben wir in den letzten Jahren gar nicht mehr gehabt.
Das Gebiet rund um den Inselsberg ist heute ein Naturschutzgebiet. Enzian und einzelne Latschenkiefern gibt es hier. Doch viel interessanter sei der Blick auf den Wald, meint Cornelia Schuster. Es ist einer der höchstgelegenen intakten Buchenwälder Mitteldeutschlands, gemischt mit Eberesche.
Das ist im Prinzip der Wald, wie er aussieht, ohne menschliches Eingreifen. Der darf hier einfach so wachsen, so wie er wächst.
Wir laufen zu den Reitsteinen, wenige hundert Meter von der Bergkuppe entfernt. Und Cornelia Schuster zeigt auf unscheinbare Moose und Flechten.
Das sind Bereiche, wo der Mensch bisher eigentlich nicht eingegriffen hat und die natürlicherweise offen bleiben, die sich auch nicht bewalden.
Je artenreicher die Natur, umso intakter ist sie. Das wissen die Biologen. Selbst aus der Eiszeit lassen sich hier oben am Inselsberg noch Schneeinsekten finden. Arten, winzig klein, nur mit der Lupe sichtbar. Und genau deshalb, sagt Cornelia Schuster, ist diese Natur hier oben so wichtig und so wertvoll.
Blanka Weber erzählte und berichtete uns. Wir haben gerade noch Zeit, auf das Programm des kommenden Sonntags zu blicken. Ich möchte Sie in das Riesengebirge führen im Südwesten Polens. Zählt ja zu den größten und bekanntesten Ferienregionen des Nachbarlandes. Dort werden wir vom ersten Jahrgang des Original-Stonsdorfers kosten. Ich lasse Sie bis nächsten Sonntag darüber im Unklaren. Tasmanien, der Niederländer Tasman, entdeckte die sogenannte Insel unter den Inseln. Dort gibt es den tasmanischen Teufel. Wer das wiederum ist, Aufschluss dann auch im nächsten Sonntagsspaziergang am kommenden Sonntag. Und schöne Gegenden ziehen natürlich immer Künstler an oder fahren Künstler einfach in schöne Gegenden wie den Attersee. So, wir hören die Hymne Thüringens, Thüringen, holdes Land von den Menzkes-Chören. Und Andrea Stopp verabschiedet sich für heute. Musik.